offizielle Löwen-Podcast mit interessanten Gästen rund um Münchens große Liebe. Von echten Löwen für echte Löwen. Das Wohnzimmergespräch von der Grünwalder Straße. Euer Gastgeber ist Jan Mauersberger.
Und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge des offiziellen Löwen-Podcasts, präsentiert von Die Bayerische. Schön, dass ihr wieder reinhört bei unserem Wohnzimmergespräch von der Grünwalder Straße. Heute haben wir wieder einen echten Löwenprofi zu Gast, der 2018 zu den Löwen und in die Heimat zurückgekommen ist. Wobei, zurück in die Heimat kann man gar nicht wirklich sagen, denn er war während seiner gesamten bisherigen Karriere nicht wirklich weg. Seine Stationen lagen stets in Bayern. Er gilt als extrem heimatverbunden und zählt auch deshalb zu den beliebtesten Spielern der Löwen. Kein Wunder, dass er vor dieser Saison von Chefcoach Michael Köllner zum Vizekapitän befördert worden ist und mit diesem Vertrauen nun neuerdings auch per Kopf auf Torejagd geht. Und wer unser heutiger Gast ist, das hört ihr jetzt.
Der frischgebackene Familienvater ist im Sommer 2018 aus Ingolstadt zum TSV 1860 München gekommen. Mittlerweile hat er die Herzen der Löwenfans im Sturm erobert und zählt bei den Löwen zu den absoluten Führungsspielern. Seine sympathische bayerische Art und Heimatverbundenheit sowie seine Schnelligkeit und Torgefahr auf dem Platz sind Dinge, mit denen man ihn sofort in Verbindung bringt. Unser heutiger Gast, Vizekapitän Stefan Lex.
Herzlich willkommen, Stefan. Schön, dass du da bist.
Ja, servus. Danke für die Einladung.
Ja, als Vizekapitän ist das doch klar, dass du hier auch endlich eingeladen werden musstest. Ich habe tatsächlich ganz, ganz viele E-Mails bekommen, die sich dich als Gast gewünscht haben. Was sagst du dazu?
Erstaunlich. Ich glaube, ich bin nicht so spannend, aber schauen wir mal, was rauskommt.
doch, das glauben wir schon. Und du kennst wahrscheinlich den Podcast, hast die eine oder andere Folge auch gehört und weißt daher, dass die erste Frage stets lautet, was für ein Mensch ist Stefan Lex?
Ich denke, ich bin werde oft als bodenständiger Mensch beschrieben. Ich glaube, das trifft auf viele Teile meines Lebens zu. Ich wollte, wie du es vorher schon gesagt hast, auch nie wirklich groß weg aus der Heimat, habe nur bayerische Vereine gehabt, habe bis auf ein Jahr, als ich in Fürth war, da habe ich nicht mehr gewohnt. Ansonsten habe ich ja immer in meinem Heimatort gewohnt, bin sehr heimatverbunden und deshalb auch froh, dass das damals mit 60 geklappt hat und ich hier meine Karriere fortsetzen konnte, weil es eben ja für mich zum einen schön ist, nahe der Heimat zu sein oder jetzt wieder ganz daheim zu sein. Und andererseits natürlich auch ich hier beim spannenden Projekt mithelfen konnte oder kann.
Du hast gerade deine Heimatverbundenheit schon angesprochen. Du bist in Erding geboren, in Freising hast du Fußballspielen angefangen und bist dann über Buchbach, Fürth, Ingolstadt dann zu den Löwen gekommen.
Ja, nicht ganz. Ich habe bei meinem Heimatverein in Eiting angefangen zu Fußballspielen, bin dann zur C-Jugend nach Freising gewechselt und die Herrenstationen waren dann das, was du jetzt gerade gesagt hast,
ja. Ja, Eiting war dann beim Kicker noch nicht aufgeführt.
Ist aber, ja nicht so ein Riesenverein wahrscheinlich.
Aber du wohnst noch in Eiting.
Ja, genau.
Oder ihr, besser gesagt.
Genau, meine Frau, mein Sohn und ich wohnen in Eiting, haben da ein Haus gebaut und sind 2018 eingezogen. Vorher haben wir noch bei meinen Eltern im zweiten Stock in einer eigenen Wohnung gewohnt. Und von daher, ja genau, wie gesagt, bis auf ein Jahr immer in Eiting.
Also daher kann man sagen, Familie steht über allem.
Ja, Familie und auch Freunde. Ich habe sehr engen Kontakt nach wie vor mit vielen alten Kollegen aus der Schulzeit oder vom Zivildienst dann später, die halt eben alle aus der Heimat kommen und von daher war es für mich immer schön, dass ich nie weit weg musste.
Und war es für dich irgendwann mal eine Option, tatsächlich auch nach München zu ziehen? Also ihr wohnt ja in Eiting und du pendelst jeden Tag.
Na, war eigentlich keine Option. Ich war 4,5 Jahre in Ingolstadt und bin da jeden Tag gependelt. Ich muss sagen, mir macht das Autofahren an sich gar nichts aus. Ich habe festgestellt, in dem Jahr, als ich in Fürth war, bin ich einmal die Woche heimgefahren. Da war ich noch, ging es dann darum, so schnell wie möglich daheim zu sein. Da war das Fahren quasi tatsächlich anstrengender. Aber wenn man täglich fährt, ich mache da auf der Autobahn ein Tempomat rein bei 130 und fahre da gemütlich vor mich hin, weil ich eben rechtzeitig losfahre und dann da kein Stress aufkommt. Von daher ist das Fahren an sich kein Problem. Da gibt es dann im Auto ein Hörbuch oder einen Podcast und dann kann man da relativ gut entspannen und artet das nicht in Stress aus. Und darum war es für mich eigentlich nie eine Option, nach München zu ziehen. wenn, dann hätte ich das vielleicht mal irgendwie als Student oder so cool gefunden, wenn man eine eigene Wohnung in München hat, aber aus dem Alter bin ich jetzt schon raus und von daher ist das auch nicht mehr so spannend und da macht mir das Stadtleben, glaube ich, gibt mir nicht so viel wie auf dem Land mit Garten und eben ja, mehr Rückzugsbereich.
Ja, Stichwort Alter, du bist 31 Jahre alt geworden letzte Woche, herzlichen Glückwunsch nachträglich. Die Feier ist wahrscheinlich eher gering ausgefallen, nicht nur auch aufgrund des Unentschiedens am Wochenende.
Ja, genau, also ist mit Corona ja nicht so einfach. Ich habe mir trotzdem was überlegt gehabt und habe am Freitag war der Geburtstag und für Samstagabend habe ich dann die engsten Freunde auf ein Hausparty-Videokonferenzabend quasi eingeladen. Also Hausparty ist eine App, über die man Videokonferenzen machen kann. Und habe vorher noch so kleine Lunchpakete ausgefahren mit Süßigkeiten und was zu trinken drin. Die habe ich den Kumpels vor die Tür gestellt und dann haben wir uns am Samstagabend getroffen und auch so noch anstoßen können und uns virtuell zumindest gesehen. Und naja, natürlich ist es nicht mit einer normalen Feier zu vergleichen, aber war trotzdem ganz nett.
Also du bist dann durch Eiting durchgefahren, oder? Nicht noch nach München, nach Freising, nach Ingolstadt, nach Bayreuth vielleicht, wo der Markus Zierheis noch ist?
Nee, war schon so im 15-Kilometer-Umkreis ungefähr, die Jungs von daheim waren es und Mädels.
Ja, du hast gerade schon deine Autofahrten angesprochen, auch schon so ein paar Antworten gegeben. Bist du der Typ Podcast-Hörer und was hörst du dann grundsätzlich für Podcasts? Gibt es da was wir uns unbedingt reinziehen müssen?
Ich habe zum Beispiel, als ich mit dem Podcast hören oder mit dem Hörbuch hören angefangen habe, war es eher so, dass ich klassische Hörbücher gehört habe, mittlerweile, also dann in die Richtung Thriller, Krimis so. Mittlerweile habe ich jetzt aber auch wirklich dann auf Podcasts umgestellt, beziehungsweise die zwischendrin immer gehört. Zum einen natürlich auch den Löwen-Podcast, aber auch von Audible gibt es da ganz spannende Sachen in die Richtung ja, Geo, Natur, was man draußen unternehmen kann, aber auch echte Kriminalfälle, ich glaube True Crime, wie der hieß. Ja, einfach Dinge, die mich interessieren und von daher ist das dann immer ganz spannend, wenn man schon sich vor der Heimfahrt wieder darauf freut, wie es weitergeht sozusagen.
Und Geo, ist das eher das, wo du dich auch in der Freizeit damit beschäftigst? Wo du sagst, oder würdest du sagen, du hast ja auch ein Studium gemacht, da kommen wir gerne auch gleich noch dazu, wo du sagst, jetzt in dem Alter mit 31, da interessiere ich mich für ein paar weltliche Dinge und ein bisschen ferner von dem, was vielleicht so in der Kabine passiert?
Ja, war jetzt auch vorher schon so, also jetzt nicht nur wegen Alter, dass mir das jetzt interessiert. Also ich bin grundsätzlich relativ naturverbunden, bin gern draußen, gehe auch gern wandern, wenn es die Zeit zulässt. Und war dann eben auch bei uns jetzt in der Gegend, habe mir da geschaut, was kann man da entdecken sozusagen. Und darum war es einfach, gerade jetzt auch in Corona-Zeiten gab es da einen Podcast, wo es hieß, ja, man muss nicht in die große weite Welt fahren, um Sachen zu entdecken, sondern kann auch bei uns in der Gegend ganz spannende Dinge machen und nachdem ich selber die Zeit oftmals nicht so habe, war es trotzdem spannend für mich zu hören, wie man die Zeit denn nutzen könnte, beziehungsweise was Leute machen, die Zeit auch haben dann. Ja.
Nimm uns mit, wenn du die Zeit hast, wenn ihr mal ein Wochenende frei habt, was macht Familie Lex?
Wir fahren dann gerne, wie gesagt, ein Wochenende ja weg, um ein bisschen Wellness mit Wandern zu verknüpfen zum Beispiel, das haben wir gerade bevor unser Sohn da war, öfter gemacht, auch mit anderen Paaren zusammen, dass man gesagt hat, zum einen will ich mich, also oftmals waren es ja die Länderspielpausen, will ich mich ein bisschen erholen im Wellness, aber auch ein bisschen betätigen. Ja, natürlich waren es jetzt keine Mörderwanderungen, wo man 5-6 Stunden unterwegs war, aber halt so ein bisschen sich bewegen, ein bisschen draußen sein und dann auf der Hütte einkehren und wieder runter. Das glaube ich, ist schon was uns immer miteinander Spaß gemacht hat, vor allem dann eben auch mit anderen Paaren zusammen, konnte man das Hobby teilen und das, ja, ob das jetzt in Bayern oder in Österreich war, gibt es ja, viele schöne Ecken, die man sehen kann.
Und dann den Abend ausklingen lassen bei einem geselligen Spieleabend.
Ja, so ist es. Da haben wir glücklicherweise Freunde, die mehrere Hobbys von uns teilen.
Ja, Spieleabend, Schafkopf, das ist ja auch ein Thema, wo ich dich auch kennengelernt habe, wo du sehr, sehr aktiv bist. Du bist ja in der Schafkopf-Clique gewesen mit Markus Zierheis, Böhnlein, Mesh, Marius Wilsch. Bist du ein bisschen gesprengt worden zurzeit, aber gibt es die noch? Ist die noch aktiv? Vielleicht auch mit Tanja und Steges?
Ja, genau. Wir haben leider zwei schmerzvolle Abgänge gehabt am Schafkopftisch. Und also auch natürlich sportlich und menschlich. Aber gerade die Runde war natürlich sehr eng immer im Trainingslager oder in den Mittagspausen. Da ist jetzt Tanja und Steges, wie du schon gesagt hast, eingesprungen, wobei das natürlich nicht so oft hinhaut, weil die in den Mittagspausen öfter am Arbeiten sind als wir Spieler, logischerweise. Nein, trotzdem macht es natürlich auch mit denen Spaß und ja, solange oder nachdem jetzt der Böhne weg ist, ist auch für die anderen mehr an Geld gewinnbar, sage ich jetzt mal, nachdem der schon meistens gewonnen hat.
Ja, das habe ich auch schon von Tanja und Steges, die waren ja auch schon im Podcast hier gehört, dass gegen den Christian Böhnlein da relativ wenig zu machen war.
Ja.
Und jetzt, gibt es noch eine Runde? Spielt ihr noch regelmäßig?
Selten. Wie gesagt, wenn Tanja und Steges Zeit haben, dann spielen wir schon ab und zu mal, aber jetzt nicht mehr die Regelmäßigkeit. Im Trainingslager hat aber der Hübel Franz mal mitgespielt, unser Videoanalyst. Es sind einfach nett, leider bei unseren Neuzugängen war keiner dabei, der es kann. Aber ich werde jetzt dann mal einen Kurs anbieten, wenn wir mal wieder länger Zeit haben, dann ziehen wir uns die Spieler wieder.
Ja, das wäre doch eine Sache. Online-Schafkopf-Kurs von 1860. Da hätten wir schon ein neues Format, was wir direkt als Marketingabteilung unterstützen können.
Ja, gerne. Bin ich natürlich sehr gerne als Lehrer dabei.
Das heißt, Schafkopf fällt aus, muss die Playstation herhalten, oder?
Ja, Schafkopf fällt aus. Wir haben trotzdem im Trainingslager bin ich von der Schafkopfrunde letztes Jahr geschimpft worden, weil ich nämlich nur andere Spiele dabei hatte, Gesellschaftsspiele, wo ich größere Teile der Mannschaft mit einbeziehen wollte, sage ich jetzt mal, und dann eben fürs Schafkopfen ausgefallen bin, was die anderen nicht gefreut hat. Aber trotzdem, glaube ich, war es als Mannschaft ganz cool, wenn man eben im Trainingslager nicht abends dann jeder auf seinem Zimmer rumsitzt und Fernsehen schaut, sondern miteinander beispielsweise Tabu spielt, wo einfach dann der ein oder andere ein bisschen mehr aus sich rauskommt, wie es sonst vielleicht der Fall wäre.
Ja, da gab es einige Instagram-Stories von den Spielern. Das war schön zu sehen, dass sich die Mannschaft da auch zusammensetzt und zusammen auch was unternimmt und einfach Spaß hat. Ich glaube, das war auch letztes Jahr, gerade nach diesem Restart, auch das Erfolgsrezept, mit dem man auch diese Pause auch überbrücken konnte. Und die Abschlussfahrt, da waren ja dann auch tatsächlich, ich glaube, 15, 17 Leute dann dabei, wo man gesagt hat, okay, das ist einfach toll, dass so ein Zusammenhalt in der Mannschaft ist. Und der hat sich ja jetzt in diese Saison mit übertragen, weil die sportlichen Leistungen, die sprechen ja eh für sich.
Ja, ich glaube schon, dass auf jeden Fall bei uns in der Mannschaft stimmt. Das war, wie du jetzt gerade gesagt hast, im letzten Jahr schon ein Entwicklungsschritt, den wir gemacht haben, dass wir enger zusammengerückt sind und denke ich, sieht man jetzt auch, da passen auch die Neuzugänge gut dazu. Da ist jetzt keiner dabei, der sich nicht in die Gruppe mit einfügen will. Von daher, glaube ich, sind wir da schon auf einem guten Weg, was das betrifft. Ja.
Also ich glaube, Richie Neudecker und Stefan Seiger kenne ich ja beide noch, auch tatsächlich mit beiden auch aktiv zusammengespielt. Sind ja auch richtig gute Jungs, die auch charakterlich da absolut hier zu uns herpassen.
Ja, absolut. Und also die anderen, wie gesagt, das passt auf jeden Fall.
Aber zocken im Bus? Das ist ein Begriff, für den steht Stefan Lex. Also als wir noch zu Auswärtsspielen zusammengefahren sind, also du warst die gesamte Busfahrt nicht ansprechbar, weil mit Mikro und Kopfhörern in deiner eigenen Welt. Wie kam es dazu oder wie ist das?
Ganz so schlimm ist jetzt auch nicht. tatsächlich, ich habe einen Koffer für meine Playstation, den ich auf Reisen mitnehmen kann. Da brauche ich nur eine Steckdose und die haben wir ja im Bus glücklicherweise. Und dann überbrücke ich die Fahrt immer, nicht immer, aber ab und zu mit der Playstation. Und ja, ein bisschen dem geschuldet, dass ich daheim kaum spiele, natürlich mit Frau und Kind nicht die Zeit habe oder andere Dinge im Kopf habe. Und ich habe mir mal gedacht, ob ich jetzt da irgendeinen Film anschaue, der mir am Ende vielleicht nicht interessiert, oder dann ein bisschen Playstation spiele und so die Zeit mir vertreibe sozusagen. Ist egal und von daher macht mir das Spaß, da geht ja die Fahrt einfach schneller rum.
Bist du dann eher der Typ Ballerspiel oder Fußball oder Sport oder was ist denn deine Affinität?
Nee, tatsächlich Ballerspiele überhaupt nicht, da bin ich ja zu schlecht. Ich habe so mal vor eineinhalb Jahren mit den anderen, weil ich es immer mitbekommen habe, dass da Fortnite gespielt wird, habe ich mich da mal mit eingeklinkt, aber da war ich nicht wirklich eine Hilfe und bin dann schnell wieder raus aus der Clique. Ich spiele viele Sportspiele und tatsächlich relativ wenig Fußball. Da muss ich mich zu sehr aufregen. Also NHL oder NBA, so Sportspiele, da ja, kann ich mir die Zeit vertreiben.
Fortnite, da hat er tatsächlich sogar Daniel Birovka damals auch aktiv mitgespielt, zusammen mit seinem Sohn. Das habe ich auch noch am Rande mitbekommen. Markus Zierz, Nono Cousseau, Benny Kindsvater, Felix Weber, die haben ja sowieso alle Fortnite gezockt. Und ist ja schon mal ein Riesenthema bei der Nationalmannschaft gewesen. Ja. Gott sei Dank bei uns nicht so.
Naja, genau, ich war da eben in der angesprochenen Clique dann mal ein bisschen drin und habe tatsächlich auch mal mit meinem Sohn vom Biro zusammengespielt in ein, zwei Runden. Aber wie gesagt, die waren alle klar besser als ich und irgendwann habe ich es dann eingesehen.
Sind, weil du gerade auch NHL und NBA angesprochen hast, ist das auch was dich privat interessiert? Bist du ein Football- oder Basketball-Fan? Verfolgst du das?
Ja, ich bin großer Basketball-Fan. Ich habe sogar einen League Pass und schaue mir da relativ viele Spiele an. Mittlerweile jetzt nicht mehr nachts. Das war vor einigen Jahren eher nur so, dass ich mal eine Nacht wach geblieben bin. Mittlerweile schaue ich es eigentlich eher am nächsten Tag dann im Real Life zum Frühstück an und bin da eben Dallas Mavericks-Fan. Sicherlich mit Dirk Nowitzki auf die Mannschaft kommen und jetzt also ein bisschen hängen geblieben, weil es eben auch zwei europäische Superstars in ihren Reihen haben und eben auch viel, ja, zum einen auch viel berichtet wird in Deutschland drüber und das verfolge ich sehr, ja, sehr interessiert einfach und macht immer wieder Spaß. Drum, wie gesagt, dann eben auch an der PlayStation ab und zu selber, aber das Verfolgen der Liga und die ganzen Transfers und so, das ja, ist ein spannendes Thema für mich.
Hast du schon mal eine Möglichkeit gehabt, auch tatsächlich ein Spiel live zu sehen, weil du vielleicht einen Urlaub mal verbunden hast nach USA? Oder?
Tatsächlich im Basketball leider nicht. Ich war aber schon zweimal bei NHL-Spielen, weil das mit unseren Urlauben nicht so gut zusammenpasst hat. Die Basketballer hören da früh auf.
Die Playoffs sind dann meistens immer im Juni.
Ja, genau, aber da war dann nie die Mannschaft in dem Ort, ich gerade Urlaub gemacht habe quasi. Jetzt in 2018 zum Beispiel waren wir mit Ingolstadt in Las Vegas nach der Saison als Mannschaft und da waren eben die NHL-Playoffs auch und haben eben ein Eishockeyspiel angeschaut. Das war damals das erste Spiel der Conference Finals, was für die Stadt eine Riesenbedeutung gehabt hat und das hat man auch gemerkt im Stadion. Das war sicherlich das größte Sportereignis oder ja, emotionalste Sportereignis, auf dem ich als Zuschauer dabei war, also live dabei war. Das Wahnsinn war, was da in der Halle abgegangen ist, wie das aufgezogen war. Das war schon eine große Klasse, muss man sagen.
Also es war deine Abschiedsreise sozusagen von Ingolstadt, nicht die Aufstiegsreise, oder?
Ja, genau, nein, es war zum Abschied.
Wo ging es dahin?
Beim Aufstieg waren wir klassisch.
Malediven dann.
Klassisch auf Mallorca. Das haben wir da zwei Jahre am Stück gemacht und im zweiten Jahr eben nach dem Aufstieg. Da ja, geht es immer am spontansten und am einfachsten, glaube ich. Jetzt Las Vegas war dann schon was größere Planung gebraucht hat. Ja.
Jetzt sind wir dann eh schon bei deinen vorherigen Stationen. Bei Eiting haben wir angefangen, das haben wir schon gelernt. Dann als nächstes kam dann über Freising dann Buchbach.
Ja.
Regionalliga, für dich so der Start in diesen Fußballbereich. Wolltest du schon immer Profi werden oder hast du gesagt, okay, Buchbach bietet sich jetzt an und dann gucke ich mal?
Naja, also ich habe natürlich schon als kleiner Junge mein Poesiealbum geschrieben, dass ich mal Fußballprofi werden will, wie wahrscheinlich jeder andere. Ja. Aber so richtig den Traum verfolgt oder das Ziel jetzt so ehrgeizig verfolgt, auch mit dem Glauben, dass ich es schaffen würde, habe ich nie. Also natürlich war ich ehrgeizig und habe auch so auf viel verzichtet, aber ich habe im Jugendbereich nie höher als Bayernliga gespielt, habe da in Freising teilweise nicht mal gespielt in meinem Jahrgang quasi. Ich habe sogar hier mal eine Anfrage gehabt, ich glaube in der C-Jugend war das, wo 60 mich haben wollte und ich habe in Freising nicht mal gespielt. Was für mich dann natürlich schwer nachzuvollziehen war, warum die mich dann haben wollen. Ich bin dann nach Buchbach damals in die Bayernliga. Die ersten 3 Jahre, also ich war 3,5 Jahre, habe die ersten 3 Jahre in der Bayernliga auf dem Flügel gespielt und mal 5 und mal 6 Tore geschossen, also nie großartig irgendwelche Ambitionen entwickelt, weil auch da war ich nicht immer unumstrittener Stammspieler, sondern habe immer wieder mit Verletzungen zu tun gehabt, aber trotzdem bin ich öfters von der Bank gekommen, so als Joker. Und dann habe ich das Glück gehabt, als die Regionalligen-Reform kam. Da sind wir mit Buchbach aufgestiegen, eben auch in die Regionalliga. Dann war zum einen die Liga durch die Neugründung mehr im Fokus. Und dann mein Mitspieler damals sich leider in der Vorbereitung verletzt, unser Mittelstürmer, und ich bin dann in der Vorbereitung vom Flügel ins Sturmzentrum quasi gewechselt durch eine Verletzung eigentlich, und habe dann in der Hinrunde in 20 Spielen in der Regionalliga 16 Tore geschossen, und dadurch hat sich eigentlich für mich dann die Tür zum Profifußball überhaupt geöffnet, weil, wie gesagt, wenn ich da weiterhin am Flügel gespielt hätte und dann schießt 5-6 Tore und legst vielleicht nur 10 auf, fällt es trotzdem nicht wirklich jemandem auf. Und so, wenn es halt die Torjägerlisten anschauen, die Scouts und Berater, dann wird da halt nach vorne hingeschaut. Das ist so ein bisschen das Leid der Defensivspieler, sage ich jetzt mal. Als Stürmer hat man da natürlich...
Kenne ich.
Ja, als Stürmer hat man es da einfach, wenn man ein paar Tore schießt, dann fällt es gleich auf. Und da war es dann so, wie gesagt, nach der guten Hinrunde sind zum ersten mal die Berater auf mich zugekommen und dann auch die Vereine, die dann alle gesagt haben, ich kann in ganz Bayern überall hinwechseln, so gefühlt. Und ja, das, wie gesagt, da war dann für mich zum ersten Mal eigentlich, wo ich mich mit dem Thema Profifußball überhaupt beschäftigt habe, weil vorher habe ich Bayernliga gespielt, habe mein Studium gemacht und das natürlich, also nebenbei Bayernliga gespielt und Hauptaugenmerk auf mein Studium gehabt. Das hat sich dann da im Winter 2012/2013 eigentlich erst gewandelt. Ja.
Das Studium hattest du dann schon fertig, als du nach Fürth gegangen bist, oder hast du das dann noch parallel zu Ende gemacht?
Glücklicherweise hatte ich mein Praxissemester gerade in der Zeit schon hinter mir gebracht. Das heißt, ich habe nur zwei Semester vor mir gehabt, die ich dann quasi in Fürth zu Ende machen muss. Also es war noch nicht fertig, aber es war ein semi-virtuelles Studium, wo ich viel von daheim aus machen konnte und nicht wirklich viele Präsenzphasen hatte. Von daher musste ich jetzt nichts aufhören oder nichts abbrechen, was ich, glaube ich, auch nicht gemacht hätte, sondern konnte das nebenbei zu Ende machen und habe das dann in 1,5 Jahre später in Ingolstadt abgeschlossen mit meiner Bachelorarbeit. Ja.
Für die Löwenfans, die nicht wissen, was du studiert hast?
Ich habe Sportmanagement studiert, damals an der FH in Erding, die ist jetzt in Ismaning, aber genau, Sportmanagement-Studium, am Bachelor wieder.
Und was möchtest du dann damit machen? Bist du jetzt eher, oder weißt du das überhaupt schon? Sagst du, ich möchte eher Trainerrichtung, eher Verband oder vielleicht auch Marketing, Sponsoring?
Also grundsätzlich kann ich mir vieles vorstellen, sage ich jetzt mal. Die Trainerrichtung, glaube ich, jetzt im Profibereich als Cheftrainer ist jetzt nicht das, was ich ultimativ anstrebe, sage ich jetzt mal. Trotzdem ist es ein Bereich, der mich interessiert. Ich habe immer wieder auch schon Einheiten geleitet bei meinem Heimatverein und also helft da immer so ein bisschen mit. Von daher grundsätzlich die Trainerschiene interessiert mich schon, aber eher vielleicht, ich sage jetzt mal in die Co-Trainer, spezialisiertere Richtung, vielleicht der Nachwuchsentwicklung, sage ich jetzt mal, oder die Spieler individueller begleiten als jetzt als Cheftrainer, wobei, wie gesagt, das möchte ich nicht ausschließen. Und den Bereich abseits vom Platz, denke ich, habe ich mit dem Studium eben ganz gut abgedeckt. Wie du jetzt gesagt hast, Management, Marketing, sind auch Bereiche, wo ich mich wirklich auch gut sehen kann, sage ich jetzt mal, oder gut vorstellen kann, dass ich das mal machen würde. Ich habe mein Praxissemester damals beim Bayerischen Fußballverband gemacht. Auch das hat mir Spaß gemacht, was jetzt eben nicht direkt am Verein, nicht jedes Wochenende am Platz stehen, sondern eben Verband, ein bisschen geregeltere Arbeitszeiten vielleicht. Wie gesagt, von daher ist vieles vorstellbar, aber aktuell habe ich noch 1,5 Jahre Vertrag und von daher ist es jetzt noch nicht so akut.
Nein, aber vielleicht hast du dir ja schon Gedanken gemacht und bist sehr, sehr klar. Also ich kann nur für mich sagen, ich habe auch nicht gewusst, was ich machen möchte. Ich habe auch immer gedacht, Trainer oder sowas, klar. Vielleicht mache ich auch nochmal den einen oder anderen Trainerschein, aber spätestens mit meinem Praktikum damals, als ich noch in meinem letzten Vertragsjahr hier war, hat mir die Arbeit einfach so viel Spaß gemacht, hier auch in der Geschäftsstelle, wo ich gesagt habe, nee, da möchte ich weiter gerne mithelfen und das entwickelt sich halt.
Ja, einen Trainerschein habe ich schon in der Schulzeit quasi gemacht, in den Schulferien habe ich da schon mal die jetzige B-Lizenz quasi gemacht. Von daher, wie gesagt, ist schon was mich interessiert. Auf der anderen Seite kann ich mir schon auch im Büro mir das ganz gut vorstellen. Ja.
Und dann ging es über Fürth nach Ingolstadt, dann 2018 zu den Löwen, zu deiner großen Liebe, kann man sagen, oder? Ich meine, ich habe irgendwo mal gelesen, dass du auch früher schon in Bettwäsche geschlafen hast und dass tatsächlich wir mit dir den perfekten Löwen geholt haben.
Ja, also ich war schon immer 60-Fan, wie gesagt, nicht nur damals, wo ich vorher gesagt habe, in der Erziehung, sondern auch später dann einmal im Probetraining bei der zweiten Mannschaft hier gewesen, einmal im Probetraining bei der ersten Mannschaft hier gewesen. Hat irgendwie nie so richtig funktioniert, beziehungsweise war es nicht der richtige Zeitpunkt vielleicht. Von daher war ich natürlich dann glücklich, als es 2018 dann doch geklappt hat. Und ich also schon eigentlich vor dem Urlaub damals unterschreiben wollte, noch vor der Relegation, wo ich gesagt habe, wir waren dann nämlich 3 Wochen in Amerika und ich habe gesagt, ich würde jetzt unterschreiben, ohne zu wissen sozusagen, ob es raufgeht oder nicht. Hat dann damals noch nicht geklappt. Ich war dann froh, als im Urlaub natürlich die Relegation positiv verlaufen ist und dann auch danach, als ich wieder daheim war, das mit dem Vertrag dann geklappt hat. Ja.
Da wart ihr tatsächlich in den USA?
Mhm. Ich habe das Spiel nicht mehr anschauen können, weil das die Rechte nicht erlaubt haben. Ich habe quasi nur einen Live-Ticker verfolgt und es war sehr früh, ich glaube um 7 oder so, war ich da am Live-Ticker. Von daher ärgerlich, dass ich es nicht live anschauen konnte, aber hat nichts geholfen und trotzdem war es sehr erfolgreich, von daher hat es schon passt.
Und dann hattest du, kann man da glaube ich so offen sagen, einen eher mäßigen Start. Ich glaube, nicht nur du, sondern aber auch irgendwie das gesamte Umfeld hat natürlich mit dieser großen Personalie, Stefan Lex, sofort erwartet, dass du 20 Tore schießt.
Ja, die hätte
mal ganz übertrieben gesagt. Und dann kam noch eine Verletzung, glaube ich, dazu direkt und dann, ja, lief es vielleicht nicht so, wie du dir das auch selber vorgestellt hast. Hast du dich vielleicht dadurch auch zu sehr unter Druck gesetzt, dass du jetzt bei deinem Herzensverein spielst?
Ja, also sicherlich wollte ich, also wie du es schon gesagt hast, nicht nur das Umfeld, sondern ich habe da mehr erwartet von Anfang an und wollte natürlich als Soforthilfe dann auch funktionieren. Das war für mich in der Nachbetrachtung in meiner Karriere, sage ich jetzt mal, eigentlich das erste Mal so wirklich, dass ich als absolute Verstärkung irgendwo hingewechselt bin. Es war oftmals vorher immer so, jetzt als ich nach Fürth gekommen bin, ja, so als Underdog aus der Regionalliga, gut, da hat es dann nach einem Jahr sich eh die Wege wieder getrennt. Aber als ich nach Ingolstadt gekommen bin, kam ich eben als Regionalligaspieler und habe dann im ersten Spiel gleich von Anfang an gespielt. Da waren eher immer alle positiv überrascht und ich konnte quasi aus der Rolle des Underdogs heraus die Leute positiv überraschen. Und als ich dann zu 60 gekommen bin, habe ich von mir selber eben auch gedacht, ich wäre jetzt weiter und könnt sofort helfen und eben nicht nur jetzt als ja, da einer, der wo man sich freut, wenn er ab und zu mal irgendwie was reißt. Von daher war es für mich ein bisschen eine andere Situation, mit der ich ja, mich wahrscheinlich zu weit oder zu sehr unter Druck gesetzt habe. Und auf der anderen Seite habe ich mich jetzt aber auch nie als der Bundesligaspieler gesehen, als der ich angekündigt war. Ich bin mit Ingolstadt, klar habe ich in der Bundesliga gespielt, aber nicht, weil ich so überragender Fußballer bin, sondern weil ich mit der Mannschaft aufgestiegen bin und da meinen Teil dazu beigetragen habe und nicht die Mannschaft jetzt da, also ich habe keine 200 Bundesligaspiele gemacht, sondern ich glaube ein bisschen über 30. Von daher, und da auch die meisten als Einwechsler, von daher, wie gesagt, war ich jetzt auch nie so, dass ich gesagt habe, ich bin jetzt Wahnsinns-Bundesligaspieler und wenn ich hierher komme, dann schieße ich alles in Grund und Boden. Trotzdem hätte ich mir natürlich einen besseren Start erwünscht. Ja,
ist auch klar. Ich glaube, 2 Tore hast du sogar auch geschossen in der Bundesliga. Und du hast gerade gesagt, du warst da, hast dich da vielleicht auch ein bisschen zu sehr unter Druck gesetzt. Hast du da eine Vertrauensperson? Ist das deine Frau? Sind das deine Eltern? Vielleicht Freunde, die dich dann einfach auch, die dir gut zureden, wo du sagst, hey, bei denen, die haben mir einfach geholfen, da auch mich. Also du hast ja auch schon am Anfang gesagt, du bist sehr bodenständig, sehr selbstkritisch, höre ich auch raus. Aber es bedarf da natürlich immer ganz guten Zuspruch.
Ja, also ich glaube, ich bin oft zu, was heißt zu kritisch, aber ich ziehe mich oft dann selber irgendwie ja runter, wenn es nicht gleich funktioniert. Da habe ich natürlich schon im Umfeld, meine Frau und meine Eltern sind wahrscheinlich jetzt keine geeigneten Kritiker, weil die immer zu mir stehen würden oder egal wie ich spiele, sagen sie, ich habe gut gespielt, so gefühlt. Aber nein, ich habe ein paar ganz gute Freunde, die das immer ganz gut reflektieren können und mir auch im Verlauf meiner Karriere immer wieder weitergeholfen haben oder mich da ja an das erinnert haben, was mich auch stark macht oder quasi wo ich herkomme und was möglich ist sozusagen. Und ja, da ist immer wieder ganz gut, wenn man sich mit denen austauscht, weil es natürlich grundsätzlich eine Fußballerkarriere nie nur Sonnenschein ist.
Gab es so einen Punkt, wo du sagst, jetzt bin ich über den Berg, jetzt habe ich es geschafft, jetzt bin ich angekommen?
Ja, ich habe mir das immer mal wieder natürlich, wenn man ein Tor schießt oder ein gutes Spiel macht, dann denkt man sich, ja, jetzt war der Schritt sozusagen, jetzt läuft es. Hat aber trotzdem dann länger gedauert. Ich glaube aber jetzt so das letzte Jahr oder letzten eineinhalb Jahre war es jetzt dann doch schon Schritt für Schritt immer besser. Und auch jetzt die Saison ist jetzt zwar nicht überragend bisher, aber ist auf jeden Fall schon in die Richtung, wie man es sich vorher, glaube ich, vorgestellt hat. Und jetzt das eine Spiel oder die eine Szene, glaube ich, gibt es da nie. Aber wie gesagt, ich glaube, es ist ja nicht immer, wie gesagt, trotzdem jetzt jedes Spiel gut, aber über ja, die Steigerung der guten Aktionen, glaube ich, und nicht nur eine einzige kann einem da nie helfen, sondern eben ein bisschen eine konstante, bessere Leistung führt dann auch dazu, dass man mehr Sicherheit gewinnt und dann das auch konstant abrufen kann wahrscheinlich wieder.
Und ich höre ganz, ganz viele Parallelen raus. Du bist so ein bisschen ein Comebacker. Und dass du dich auf dem Flügel, wo du ja auch anfangs, glaube ich, auch so ein bisschen eingeplant warst, jetzt in die Mitte gezogen wurdest, da du dich vielleicht einfach doch dann wohler fühlst.
Ja, ich glaube auch, in der Mitte ist für mich einfach nicht diese Begrenzung der Außenlinie, wo ich jetzt im 1 gegen 1 einen ausspielen muss und dann zum Flanken, sondern ich bin mehr in Tornähe, bin mit weniger Kontakten schon im gefährlicheren Raum. Ich bin nämlich jetzt nicht der große Dribbler, das war ja vorher nicht oder war ja in Ingolstadt nicht. Von daher glaube ich, habe ich jetzt auch schon eine bessere Rolle gefunden, als es am Anfang der Fall war.
Und wie wichtig ist dann unser jetziger Coach Michael Kölner, der ja auch sehr, sehr empathisch ist? Ich glaube, der nimmt dich doch dann erst recht mit auf eine positive Euphorieswelle.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben ein sehr gutes Verhältnis, haben von Anfang an, glaube ich, einen guten Draht zueinander gehabt. Er verzeiht mir auch schlechte Spiele. Und das ist ganz wichtig, glaube ich, dass man weiß, dass der Trainer hinter einem steht, um dann eben die bestmögliche Leistung abzurufen. Vor allem als Offensivspieler lebt man natürlich auch ein bisschen davor, dass man mal ins Risiko geht, mal auch was nicht funktioniert, um sich dann auch wieder in der nächsten Aktion zuzutrauen. Und ich glaube, da ist er auf jeden Fall einer, wo wir alle froh sein können, dass wir so einen Coach haben. Ja.
Absolut. Und dass er dir das Vertrauen ausspricht, das hat er auch mit deiner Beförderung zum Vizekapitän dann auch demonstriert. Wie siehst du deine Rolle in der Mannschaft? Wir haben ja schon rausgehört, du versuchst die Mannschaft auch zu verbinden mit Spieleabenden. Jetzt ein reiferer, erfahrenerer Spieler. Wie siehst du das?
Ja, also grundsätzlich bin ich immer für jeden Spieler offen, wenn irgendwie Fragen da sind. Das, glaube ich, weiß jeder in der Kabine, dass auf mich zukommen können. Weil wir am Platz natürlich mit dem Sascha einen absoluten Leader, der dann der Rolle einfach vorangeht. Das ist gar nicht so mein Ding, dass ich durch Gestik oder Lautstärke da am Platz unbedingt vorangehe, sondern eher als ruhiger, mit Leistung vorangehender Spieler, sage ich jetzt, wenn ich sehe. Und so neben dem Platz in der Kabine versuche ich natürlich schon immer wieder, eben zum einen Sascha zu unterstützen, zum anderen die Mannschaft immer wieder anzuregen, die Regeln, die wir uns stellen, einzuhalten, sage ich jetzt mal. Und auf der anderen Seite dann natürlich auch immer wieder durch, ja, mit dem Beispiel vorher, mit den Spieleabenden, also alle mitzunehmen. Weil ich glaube, wenn ich was gelernt habe in meiner bisherigen Karriere, dann, dass eine Mannschaft immer nur dann erfolgreich ist, wenn es in der Mannschaft stimmt. Und von daher, glaube ich, ist das der Teil, den ich als meine Führungsrolle sehe und erfüllen will. Ja.
Also innerhalb der Kabine die Löwenfamilie zusammenhalten und vereinen und einen.
Ja, genau. So kann man es, denke ich, ganz gut umschreiben.
Genauso wie du es daheim machst mit deiner Frau und du hast ja schon angesprochen. Hat einen kleinen Sohn, der ist im März auf die Welt gekommen.
Irgendwie ja, sowas, genau, gell? 11. März, der kleine Raphael, der hält uns auf Trab und macht uns sehr viel Spaß.
Wollte gerade fragen, wie hat sich das Leben auf den Kopf gestellt?
Ja, ist natürlich jetzt was anderes als vorher. Auf der anderen Seite haben meine Frau und ich uns natürlich vorher bewusst dafür entschieden, wollten gerne Kinder und sind da ja sehr glücklich. Der Kleine macht uns jeden Tag Freude, ist super gut drauf, krabbelt die Treppen hoch, macht sehr viel Spaß und ist jedes Mal herzzerreißend, wenn man heimkommt und einen der Kleine anlacht und zu einem herkrabbelt. Da freut man sich einfach heimzukommen.
Aber da hast du natürlich dann schon die Möglichkeit, nachts mal irgendwie noch ein NBA-Spiel zu schauen, dann mit Schlaf, oder ist das eher die Rolle deiner Frau, die dann einfach...
Naja, wir machen das schon gemeinsam, bis aufs Stillen, das klappt bei mir nicht so. Aber na, ansonsten, wir haben uns ganz gut arrangiert, glaube ich, und haben ganz gut die Aufgaben aufteilt. Ich helf mit, wenn es geht. Aber vor dem Spieltag quasi oder am Tag vor dem Spiel schlafe ich immer im Gästezimmer. Das haben wir reibungslos geklärt, sage ich jetzt mal. Da hat meine Frau absolutes Verständnis, dass ich da eine Nacht auf jeden Fall guten und ruhigen Schlaf habe. Wobei es auch sonst, müssen wir sagen, wirklich können wir uns ganz glücklich schätzen. Er schläft zwar noch nicht durch, aber trotzdem relativ gut und ist auf jeden Fall trotz. Also wir haben uns das, sage ich jetzt mal, vom Schlaf her schlimmer vorgestellt. Wir sind jetzt keine Eltern, die sagen, sie kommen nie zum Schlafen und müssen nachmittags immer mitschlafen mit dem Kind oder so. Also da geht es uns nicht schlecht, da können wir uns nicht beschweren.
Würdet ihr euch als sogenannte Helikoptereltern einschätzen oder seid ihr eher entspannt?
Nein, ich denke, wir sind relativ entspannt. Einmal hat es aus dem Bett rausgehauen, da waren wir nicht so entspannt, als wir unten auf der Couch waren. Wie gesagt, wollen wir, dass dem Kleinen nichts passiert. Auf der anderen Seite muss er sich ja selbst ausprobieren und hat schon die ein oder andere Schramme davon gebracht. Aber das gehört dazu, glaube ich, das war bei uns auch nicht anders.
Ein Sprichwort meiner Jugend, Dreck reinigt den Magen. Also
ja, so ist es.
Ist natürlich jetzt momentan mit dem ganzen Desinfektionshygiene, ich will es nicht sagen Wahn, aber dass man vorsichtig sein muss, gerade auch was Corona betrifft, natürlich ein sehr sensibles Thema.
Ja, na, aber trotzdem, wie gesagt, ich glaube, wir wollen, dass ihm gut geht und dass ihm nichts fehlt, aber trotzdem muss man schon auch das Kind sein lassen und was ausprobieren. Und wenn es mal hinhaut oder wenn er mal einen Dreck erwischt, dann ist es so, dann kann man ihm nur hinterher helfen und trösten und dann ist er wieder gut.
Und kann man schon was sehen, rechts oder links Fuß?
Tatsächlich üben wir das immer wieder und bis jetzt würde ich sagen beidfüßig. Also es ist noch nicht so kontrolliert, dass man jetzt auf einen Fuß sich festlegen würde.
Was macht ihr Weihnachten? Wie feiert ihr Weihnachten? Weihnachten steht ja vor der Tür. Es gibt ja auch wahrscheinlich dann 2 bis 3 Tage frei.
Ja, ich glaube mittlerweile gehört, dass es fast sogar eine Woche ist. Natürlich ungewohnt jetzt für uns. Wir waren eigentlich die letzten 4-5 Jahre am Stück immer also nach Weihnachten, über Silvester immer in Österreich, irgendwo ein bisschen im Schnee, ein bisschen Schlitten fahren und so. Weil mein Cousin da ein Haus hat, wo wir immer hin können. Von daher, das fällt auf jeden Fall weg, weil wegfahren kann man ja aktuell nicht. Wir werden an Weihnachten wahrscheinlich meine Eltern und meine Schwester und die Eltern meiner Frau, soweit es erlaubt ist quasi, zu 8 werden wir dann mit dem Kleinen zu 9 zu uns einladen, weil wir gesagt haben, wir haben den Kleinen und dann eben auch mit Christbaum und so alles drum und dran dann einmal bei uns machen. Letztes Jahr hat man nämlich gar keinen Christbaum, wenn wir an Weihnachten an jeden Tag irgendwo anders waren, dann hat es nicht rentiert. Genau, das wäre so der Plan, wenn es bis dahin nach wie vor erlaubt ist, schauen wir mal.
Wollte gerade sagen, muss man schauen, ob es bis dahin noch erlaubt ist. Das Derby steht ja dann auch direkt an, also von daher großartige Pause sollte und wird euch dann wahrscheinlich Michael Kölner dann eh nicht erlauben.
Ja, ich wie gesagt, davon aus, dass eine Woche vielleicht wird und wir dann eben nach Weihnachten wieder anfangen. Aber der Plan, glaube ich, wird erst heute aufgehängt, also schauen wir mal.
Und das Weihnachtstrikot ist ja auch schon im Einsatz gewesen beim letzten Spiel. Uns hat es leider nicht wirklich Punkte Glück gebracht, dafür aber die Woche davor mit deinem Kopfballtor. Das ist jetzt unter die Kopfballspieler gegangen.
Na, ich war selber ein bisschen überrascht. Wäre da wahrscheinlich kein großer Kopfballspieler mehr, aber ab und zu haut es dann doch hin.
Gut, das war doch eigentlich ein schöner Abschluss jetzt. Nochmal ein Kopfballtor von dir zu erwähnen. Was ja auch nicht alle Tage passiert, aber hoffen wir mal.
Seltenheitswert. Und zum Trikot würde ich noch sagen, ich finde es sehr, sehr schön. Und weiß ich noch nie, dass nach dem Spiel gegnerischer Spieler hergegangen ist und gesagt hat, was wir denn für coole Trikots haben. Ich glaube, das ist ein Lob, das man weitergeben kann.
Ach so, war das so?
Ja, tatsächlich. Peter Sliskovic ist nach dem Spiel zu mir hergekommen, den ich jetzt auch nicht besser kenne oder so. Und hat nur gesagt, was wir denn eigentlich für coole Trikots haben. Also wie gesagt, uns hat es auch gut gefallen und am Gegner auch, aber trotzdem haben uns leider die Punkte nicht geschenkt.
Ja, dem Schiedsrichter hat das Trikot oder die Nase von uns irgendwie nicht gepasst. Aber Schwamm drüber. Es ist, glaube ich, allgemein eine schöne Stimmung auch momentan im Verein. Einfach dieses Helfen wollen, diese Dankbarkeit, das ist sehr, sehr angenehm. Wir haben ja während der Corona-Pandemie oder während dem Beginn der Corona-Pandemie mit dem 860er Vollaktion ja schon sehr viel auch Unterstützung von den Fans bekommen. Und das hat uns natürlich auch so zu einem Umdenken dann gebracht. Wir müssen was zurückgeben, wir müssen unsere Rolle als Traditionsverein, 160-jähriger Traditionsverein, einfach auch in München unsere Rolle annehmen, verantwortungsvoll sein und eben dann auch soziale Projekte wie beispielsweise die Tafel oder auch jetzt die Stiftung Chirurgie mit dem Weihnachtstrikot dann unterstützen, den Tierpark, die Löwen.
Ja.
Ich glaube, da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg und schön, wenn man dann das Design mit den guten Aktionen verbinden kann.
So ist es.
In diesem Sinne, ich wünsche dir natürlich nicht nur eine schöne Weihnachtszeit und noch viel Erfolg auch bei den letzten Spielen, sondern einfach bleib gesund, bleib so wie du bist, macht richtig Spaß, wie du, ihr, die Jungs momentan auf dem Platz agiert und toi 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 für den Rest der Saison und schön, dass du da warst. Vielen, vielen Dank.
Ja, vielen Dank auch und alle Hörer natürlich ein schönes Weihnachtsfest und nur weitere Löwensiege. Bleibt gesund, ciao.
Das war nun schon die 44. Folge des offiziellen Löwen-Podcasts, präsentiert von Die Bayerische. Wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr Anregungen für Interviewpartner habt, schickt uns doch einfach eine E-Mail an podcast@tsv68.de und natürlich freuen wir uns auch über euer Feedback, wenn ihr uns auf den gängigen Podcast-Plattformen abonniert, eine positive Bewertung dalasst. Spannende Menschen im Umfeld des TSV 68 zu interviewen, das ist unser Versprechen. So wie heute unseren Vizekapitän Stefan Lex. Freut euch auch in der nächsten Woche auf einen interessanten Menschen mit einer spannenden Lebensgeschichte. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sagen Servus.
Servus.
Und vergelt's Gott, dass ihr uns zugehört habt.
Ja, ja! Jetzt ist das Spiel vorbei. Jetzt ist das Spiel vorbei. Und jetzt ist Schluss. Jetzt ist Schluss. Die Löwen gewinnen.